The Pioneer Morning Briefing mit Aleph Doğan.
Einen wunderschönen guten Morgen allerseits. Mein Name ist Aleph Doğan und wir starten jetzt gemeinsam in dieses Wochenende. Es war eine Woche voller Angela Merkel und König Charles ist nicht tot, anders als es ein britischer Radiosender es verkündet hatte, mit anschließender Schweigeminute und allem, was dazugehört. Der King, er ist nicht tot, lang lebe der King und jetzt ist erstmal Wochenende. Los geht's!
On Memorial Day weekend 2026, the world of sport will change forever.
Ich weiß nicht, ob Sie es mitbekommen haben. Ich möchte Ihre Aufmerksamkeit nach Las Vegas lenken. Denn dort geschieht etwas wirklich, wirklich Ungewöhnliches. Diese Woche starten die sogenannten Enhanced Games.
A new era where sport meets spectacle. Where records fall and traditions are rewritten. Enhanced versus natural, all in one night, with a record $25 million in prize money on the line. Enhanced is taking over one of the biggest weekends of the year to showcase to you what our true human potential is.
Die Enhanced Games, also die wörtlich übersetzt gesteigerten Spiele, wo, wir haben es gerade im Trailer gehört, Sport auf Spektakel trifft. Enhanced, also übersteigert, statt natürlich. Und der Athlet? Gänzlich entfesselt. Ein Sportevent, bei dem die Athleten mit leistungssteigernden Substanzen, also Doping, ihre natürlichen Grenzen überschreiten sollen. 42 Sportlerinnen und Sportler nehmen teil, lebten vor den Spielen gemeinsam in Abu Dhabi, wo sie seit Monaten jene Mittel einnehmen, die sie ansonsten von Wettkämpfen disqualifizieren würden. Steroide, Wachstumshormone, EPO, Testosteron. Das Ganze wird medizinisch begleitet, betonen die Veranstalter. Finanziert wird es übrigens von einigen der reichsten Tech-Investoren der Welt. Dazu aber gleich mehr. Die Sportlerinnen und Sportler treten in drei Sportarten an: Schwimmen, Leichtathletik und Gewichtheben. Es winken Preisgelder in Millionenhöhe mit Extrabonus für Weltrekorde. Auf der Homepage des Events finden sich emotionale Videos der einzelnen Athleten, zum Beispiel von den Gewichthebern Mariam Usman und Bodhi Santavi.
I've been lifting big weights for as long as a lot of people's weightlifting careers. It's what I've always done and it's what I want to do for as long as I can.
I lost a medal, I lost a podium opportunity because somebody was cheating.
Es gibt natürlich auch Teilnehmer aus Deutschland. Der Schwimmer Marius Kusch erklärt im Interview mit dem ZDF, warum er mitmacht.
Man kann für die Strecken, die ich schwimmen werde, kann man bei einem, wenn man das Event gewinnt, kann man bis zu $250.000 in einer Strecke gewinnen. Wenn ich mir jetzt mal im Vergleich anschaue, was ich zu meinen größten Erfolgen, ich bin Europameister geworden, habe damals eine Medaille bei der WM geholt. Ja, ich müsste das 10, 15, 20 Mal wiederholen, damit ich überhaupt irgendwo ansatzweise so viel verdienen könnte. Und dabei geht es zum Beispiel auch zum Teil bei dem Minimalbetrag, den man bei den Enhanced Games gewinnen kann.
Und wie ist es so, bewusst gedopt zu werden?
Wir werden hier viele Tests vorher machen, wo auch geguckt wird, was für jeden vorteilhaft ist. Das wird bei jedem anders sein. Ich werde auf jeden Fall nicht in die Öffentlichkeit gehen und eine Art Verschreibung ausgeben und Leuten sagen, genau das und das sind die Substanzen, darüber werde ich nicht reden. Es ist am Ende des Tages eine Entscheidung, die zwischen mir und dem Ärzteteam stattfindet.
Die Enhanced Games sorgen in Sportkreisen gerade für viel Diskussionsstoff. Der ehemalige Schwimmweltmeister Marc Warnecke sagt bei RTL ziemlich klar, wie er das so findet.
Ehrlich?
Ehrlich.
So eine Scheiße. Ich habe mir gedacht, das kann nicht wahr sein, weil das Wertegefühl, was ich mit dem Sport verbinde, mit Füßen tritt und vor allem, weil ich nicht direkt an diesen Wettkampf oder was auch immer das sein soll, Verkaufsveranstaltung, Wettkampf, was auch immer, das nicht primär sehe, sondern das sehe, was hinten bei rauskommt. Also Athleten, die prinzipiell keine Krankenversicherung mehr aufnehmen sollte oder vielleicht das auch nicht mehr tut dann.
Die Welt-Anti-Doping-Agentur spricht von einem gefährlichen Zirkus. Sportmediziner warnen vor verheerenden gesundheitlichen Folgen. In jedem Fall sind die Enhanced Games mehr als eine singuläre Veranstaltung. Sie sind ein Experiment, das wir in Echtzeit verfolgen. Und hinter dem nicht einfach nur eine schräge Sportidee steckt, sondern eine Entwicklung, die viel weiter und tiefer reicht. Der Gründer dieses Wettkampfs heißt Aaron D'Souza, ist ein australischer Geschäftsmann. Sein Lebensziel ist die Erschaffung einer neuen Superhumanity, einer Übermenschlichkeit. Im Podcast von Joe Rogan erklärt er seine Idee damit, dass doch sehr viele Hobbysportler ohnehin Steroide nehmen und warum dann nicht raus aus der Schmuddelecke unter ärztlicher Aufsicht und natürlich vor den Augen eines Millionenpublikums. Wir hörten doch im Trailer schon Sport und Spektakel.
The reality is that performance enhancements are everywhere. 6.3% of men in the Western world have used anabolic steroids at some point in their life. 75% of men who regularly go to the gym are interested in using steroids. And so instead of doing it underground, in secret, let's do it out in the open with clinical supervision and safety.
Unterstützt wird er unter anderem vom deutschen Investor Christian Angermeier und jetzt wird's so richtig schön, von Donald Trump Jr. und Peter Thiel. Und fertig ist die Mischpoke aus Anarchokapitalismus, Eugenik, Paleolibertarismus, Männlichkeitswahn, Selbstoptimierung und Entertainment. Die Enhanced Games sind zum einen das logische Produkt einer Zeit, die Regeln nicht mehr als Schutz begreift, sondern als Zumutung. Gedopt wurde doch immer schon im Spitzensport, aber früher war Doping der Versuch, Regeln heimlich zu brechen. Heute wird das Brechen der Regeln selbst zur Ideologie und zum Festakt. Und deshalb passen die Enhanced Games in diese USA der Gegenwart. Eine USA, in der Stärke wieder zur wichtigsten Kategorie wird. In dem Bigger, Faster, Higher nicht mehr olympisches Motto, sondern auch politische Maxime ist. Denn auch Donald Trump lebt ja von derselben Erzählung. Nicht nur brechen wir die Regeln, wir tun es auch noch lustvoll. Zum anderen liegt hier eine weitestgehend unkontrollierte Tech-Elite den nächsten Stein in einem düster schillernden, doch recht dystopischen Mosaik. Eine Kryptowelt ohne Regulierung, KI-Euphorie ohne Sicherheitsdebatte, Longevity-Kult gegen das Altern, Staatsmacht am liebsten ohne Checks und Balances und der Körper eine Form, die es zu überwinden gilt. Und gleichzeitig ist dieser Wettstreit die zelebrierte Grenzüberschreitung vom Menschen zum künstlich aufgeputschten Übermenschen. Und sie sind ein Spektakel, das der Gier nach immer neuen und krasseren Entertainment-Formaten nachkommt. Milliardäre zahlen dafür, dass Menschen sich selbst unter immer extremeren Umständen miteinander messen. Archaisch wie die Gladiatorenspiele, dystopisch wie die Hunger Games. Wir hören darin den italienischen Philosophen Antonio Gramsci, der 1930 schrieb: Die alte Welt liegt im Sterben, die neue ist noch nicht geboren, es ist die Zeit der Monster. Letzte Woche hatte ich Sie gefragt, wann haben Sie das letzte Mal gebuht? Anlass waren die Buhrufe gegen Kanzler Friedrich Merz beim DGB. Und Thomas hat uns diese Sprachnachricht geschickt.
Wann ich zum letzten Mal gebuht habe, ja, das war im Rahmen des Theatertreffens für das Stück Three Times Left is Right von Julian Hetzel. Also wie das in die Liste kommen konnte, ist mir vollkommen rätselhaft. Das Festival lädt die 10 bemerkenswertesten Inszenierungen deutschsprachiger Bühnen ein. Und dann kommt etwas, was so sehr unter Niveau war, dass ich also es nicht fassen konnte. Zuerst gab es 100 schriftliche Triggerwarnungen, die also statt das Verlassen des Theatersaals, man ist ja ein gestähltes Theatertreffenpublikum, verursachten, dass man eigentlich neugierig wurde. Und dann langweilten zwei sympathische alte Leute, die zwei alte, unsympathische Rechte inkarnierten, ideenlos und komplett irrelevant, meinen Geist. Der beste Teil des Abends kam dann noch mit Freibier und Würstchen auf der Bühne. Aber dieses Stück hat es nun wirklich überhaupt nicht gebracht und war ein reiner Zeitdiebstahl, dem man nicht entkommen konnte, weil man in der Mitte eingekeilt saß in einem vollen Haus.
Vielen Dank, lieber Thomas. Tatsächlich war dieses Stück bei uns in der Redaktion auch ein Thema, als eine Kollegin dezent verstört von ihrem Besuch erzählte. Die kommende Woche wird geprägt sein von Preisverleihungen, sportlichen Wettkämpfen und der Papst, der hat auch noch was zu sagen. Los geht's! Während heute in Cannes der Hauptpreis der Filmfestspiele verliehen wird, die Goldene Palme, wird am Freitag der Deutsche Filmpreis einen neuen Preisträger finden. Heute und morgen heißt es in Berlin, Staatsoper für alle. Auf dem Bebelplatz können unter freiem Himmel Opernübertragungen und Live-Konzerte genossen werden. Von Donnerstag bis Sonntag ist in Berlin eines der populärsten Design-Festivals in Europa. Es ist die Berlin Design Week, bei der Innovationen und Trends der Designwelt präsentiert werden, Ausstellungen, Workshops, Diskussionsrunden, Führungen und Panels gibt es dazu. Wer sich für Fußball mehr erwärmen kann als für Filmkunst und Design, im DFB-Pokalfinale treffen Bayern München und Stuttgart aufeinander. In der Woche geht es auch sportlich weiter. Ab Sonntag findet das Grand Slam Tennisturnier French Open in Paris statt. Am Pfingstmontag veröffentlicht Papst Leo seine erste Enzyklika. Die Enzyklika ist eine Art Rundschreiben, in dem der Papst seine Untertanen belehrt oder ermutigt. Dieses Mal ist das Thema, ich zitiere, Bewahrung des Menschen im Zeitalter der künstlichen Intelligenz. Alle Angesprochenen dürfen also gespannt sein, ob sie nun belehrt oder ermutigt werden. Hoffentlich ermutigend wird das Frühjahrsgutachten der Wirtschaftsweisen, das am Mittwoch veröffentlicht wird, mit Fokus auf Sozialversicherungen, gesetzliche Krankenversicherungen und die Pflegeversicherung. Und ins kommende Wochenende können Sie musikalisch mit Paul McCartney starten. Er veröffentlicht am Freitag sein neues Album The Boys of Dungeon Lane. Und zwei Singles gibt es bereits jetzt zu hören. Eine davon klingt so. Nothing ever stays. Nothing comes to mind. No one can erase. Days we left behind. Heute ist ein Feiertag übrigens, liebe Hörerinnen und Hörer. Heute ist der Tag des Grundgesetzes. Deshalb haben wir uns den Mann ins Podcaststudio eingeladen, mit dem wir die aktuellen verfassungsrechtlichen Debatten und Grundsatzfragen der Demokratie besonders gut einordnen, hinterfragen und herausfordern können. Ein sogenannter Hüter des Grundgesetzes und ehemaliger Präsident des Bundesverfassungsgerichts. Mit Andreas Voskuhle spreche ich im aktuellen achten Tag über die Unzufriedenheit der Wähler, die Anziehungskraft des Populismus und warum die liberale Demokratie im Moment ihre Überzeugungskraft verliert.
Deshalb hat man für diese Menschen, die so etwas demokratiefern oder desinteressiert sind, auch den schönen Begriff das unsichtbare Drittel gefunden.
Das unsichtbare Drittel.
Das unsichtbare Drittel, weil das Menschen sind, die wir nicht richtig sehen, die aber eben ein Drittel unserer Bevölkerung ausmachen und die insofern auch für die Wahl von großer Relevanz sind. Wir gehen davon aus, dass in Deutschland ungefähr um die 8%, vielleicht bis 10% Zahlen sind etwas unterschiedlich, 8-10% Menschen mit einem geschlossenen, rechtsradikalen, rechtsextremen Weltbild sind, die kann man nicht erreichen. Die sind sozusagen verloren für uns. Aber alle anderen, die vielleicht auch die AfD wählen würden, die sind erreichbar. Und die kommen auch von den etablierten Parteien, das wissen wir auch. Also bei der letzten Wahl sind dann so knapp 1 Million von der CDU zur AfD gewechselt. 750.000 von der FDP, 700.000 von der SPD.
Von der SPD, ja.
Also aus allen möglichen Parteien. Es geht also nicht so sehr um ein politisches Konzept, sondern es geht um ein Gefühl. Und dieses Gefühl, das müssen wir erreichen. Und das Problem ist, dass wir dieses unsichtbare Dritte nur noch sehr schwer erreichen. Das sind Leute, die wollen nicht gerne belehrt werden, was Demokratie ist und warum sie andere Parteien wählen wollen, sondern die wollen zunächst einmal, dass wir sie sehen in ihren Problemen und in ihrer Wahrnehmung der Welt. Und das ist für die etablierte Politik sehr schwierig, damit umzugehen. Und deshalb sind wir in einer Situation, die so kompliziert ist wie die augenblickliche.
In unserem Politik-Podcast Hauptstadtbriefing hat Jörg Thaddäus den früheren Spitzendiplomat Rolf Nickel zu Gast. Eine Folge, die ich Ihnen sehr ans Herz lege, weil man selten so klar und gleichzeitig so unaufgeregt erklärt bekommt, warum Außenpolitik eben nicht aus Bauchgefühl, Drohgebärden und Dauereskalation bestehen kann, sondern aus Timing, Geduld und manchmal auch der Fähigkeit, die eigenen moralischen Reflexe zu kontrollieren.
Die Essenz der Diplomatie ist der Dialog. Wir müssen bereit sein, grundsätzlich mit jedem zu reden, auch mit den Schlimmsten.
Ich wollte gerade sagen, Sie haben das gerade mit so einem Atmen gesagt, mit jedem zu reden.
mit jedem zu reden, ja. Willy Brandt ist damals im Krieg gegen Saddam Hussein hingefahren und hat die deutschen Geiseln nach Hause geholt. Das Gesicht, das er damals hatte, ist mir noch sehr gut in Erinnerung. Und natürlich haben wir auch während der Zeit des Kalten Krieges, als ich in Moskau war, mit den sowjetischen Behörden damals gesprochen. Das ist die Essenz der Diplomatie, ja. Aber die entscheidende Frage ist, wann ist der richtige Zeitpunkt für einen solchen Dialog? Wann besteht eine gewisse Chance, dass die Interessen, die ich habe, gegenüber dem Gegenüber durchgesetzt werden können? Und das ist eine sehr, sehr komplizierte Frage, die in unterschiedlichen Konstellationen unterschiedliche Antworten bedingt.
Da würde das außenpolitische Genie Donald Trump sagen, ja, Herr Nickel, das mag für Sie schwierig sein, für mich ist das ganz einfach, weil er lässt uns ja teilhaben, wenn das alles so ist, wie er das sagt. Dann hat er gesagt, ja, ich habe jetzt den Iran zurecht bombardiert. Ich habe meine Flugzeugträger da am Persischen Golf. Das heißt, ich kann das sofort wieder anfangen, wenn ich möchte. Und deswegen sage ich den Iranern jetzt, macht, was ich euch sage, weil sonst gibt es die nächste Welle und die ist noch ein bisschen stressiger als die, die ihr schon bekommen habt. Ist das Timing über den richtigen Zeitpunkt?
Nicht wirklich, weil Donald Trump betreibt ja eine Politik, die eigentlich für einen Außenstehenden und für einen Diplomaten schlechterdings nicht wirklich nachvollziehbar ist. Er geht davon aus, dass jedes Problem irgendwie am Ende militärisch gelöst werden kann. Und dann kommt er mit diesen Verhandlern, die dann in die Verhandlungen hineingehen, sich nicht von Spezialisten beraten lassen, die also keine Russland oder keine Iran-Spezialisten im Team haben, die sich also auch im Falle von Russland eben auch noch von übersetzen lassen, vom Dolmetscher von Putin. Ja, also das ist eine Art der Diplomatie, die einem Diplomaten eigentlich den Magen umdreht.
Wenn Sie in Rüstungsfragen etwas wissender in die neue Woche starten wollen, empfehle ich Ihnen Gabor Steingarts Gespräch mit dem Mitgründer der deutschen Rüstungsfirma Helsing, Gundbert Scherf. Die beiden besprechen nämlich, inwiefern autonome Systeme, KI und Drohnenschwärme keine Science-Fiction mehr sind, sondern Gegenwart. Und das eben nicht nur zu Land und zur Luft, sondern auch unter Wasser.
Ein Riesenthema, was wir in den letzten Jahrzehnten etwas vernachlässigt haben, kollektiv in der europäischen NATO, ist das ganze Thema Unterwasseraufklärung. Das sehen wir jedes Mal, wenn wieder durch Zufall ein Anker in einem Kabel für irgendetwas Strategisches landet, sei es Internetverbindungen oder dergleichen. Und da haben wir traditionell eben sehr teure Systeme, bemannte U-Boote mit hoch ausgebildeten Aufklärungspersonal, die das eben aber immer noch sehr manuell machen und dafür Sonare einsetzen. Wir haben einen Glider entwickelt, SG-1, der ungefähr mannsgroß, 2 Meter, 1,80 bis 2 Meter lang, dort relativ stealthy, also geräuscharm aufklären kann und das Ganze eben nicht nur als Einzelsystem macht, sondern eher in einer Konstellation, so ähnlich wie wir es auch im Weltall machen, um damit eben dauerhaft große Flächenareale aufzuklären, aber auch ein bisschen in Bewegung zu bleiben und damit etwas Ungewissheit zu lassen, wo genau diese Konstellationen liegen. Wir halten das für ein zentrales Thema, nicht nur für die Ostsee, auch für die Nordsee, auch für den Atlantik und haben das in Großbritannien aufgebaut, die Entwicklung und die Produktion dafür, weil Großbritannien für uns da ein sehr natürlicher Ankerkunde ist und natürlich als große Seemacht auch viel Erfahrung drin hat. Aber wir bauen das natürlich mit dem Fokus auf alle europäischen Streitkräfte.
Ein Gespräch über Abschreckung, Technologie, Macht und darüber, warum die Konflikte der Zukunft vermutlich ganz anders aussehen werden als alles, was wir bisher kannten. Die Links zu diesen gerade vorgestellten Podcasts aus der Pioneer-Podcast-Familie finden Sie in den Shownotes. Und das war unser Beitrag zum Wochenende. Der Rest liegt bei Ihnen. Wenn Sie mögen, hören wir uns wieder hier bei The Pioneer. Bis dahin, auf sehr, sehr bald, Ihre Alev Doğan.